Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
In das Öl.
Sie platzen gerade mitten rein in die Feierlichkeiten.
Mmh. Mmh. Käsekuchen von Timo.
Ja, selbst gewagt. Wir applaudieren uns.
Einfach schön. So einen Chef zu haben, so einen Sonnenchef.
Batsch ist wieder Montag. Zum 150. Mal ist also Glanzparaden Montag. Zur Feier des Tages haben wir uns drei eingeladen. Ja. Thomas Wagner beispielsweise hat sich eingeladen.
Hallo und herzlichen Glückwunsch. Ich meine, du hast dieses Format ja mitentwickelt.
Ja, ich bin ja erst bei, nächtelang haben wir entwickelt.
Ich bin ja erst bei 60 oder so eingestiegen. Ja. Ne?
Und einer der, wie viel hast du?
Ich dachte, du sagst Gründungsväter.
Auch, ne, Gründungsvater ist ja klar, aber du bist ja gewachsen mit dieser Sendung. Jetzt mittlerweile bist du der Sendung entwachsen. Du bist eigentlich zu groß für die Sendung. Deshalb schön, dass du trotzdem immer wieder kommst. Ich glaube, du hast die meisten Sendungen. Obwohl?
Einmal irgend so ein komischer Virus.
Virus.
Und einmal Fortbildung.
Thai, Fortbildung. Mhm.
147, glaube ich, habe ich.
Es gibt doch Mount Rushmore, da sind doch die vier Präsidenten, ne? Mount Clansmore, das ist Timo.
Heute einmal mehr nicht in der Sendung, Frank Buschmann, es gibt ihn aber noch. Es gibt ein Lebenszeichen, hat er irgendwas geschickt?
Er hat mir ein Foto geschickt.
Ein Foto? Und
das habe ich nicht vorbereitet, weil ich habe gesagt, ich aber, hätte...
Ja, da haben wir es doch.
Ja, ich
hier, guck mal, hier steht's.
Den goldenen Schrein ja immer
gehört
dabei.
Auch mit zu den Gründungsvätern. Später hineingewachsen ist ja dann Thomas Wagner.
Der Busch.
Ensemblemitglied. Toll.
Sind Rieger,
was ist dein Lieblingsmoment, Timo, von der Glanzparade? Von der Glanzparade?
Folge 2, weil ich in Folge 1 stand und wir haben dann gesagt, das sieht richtig Punkt aus. Und komm, wir geben dem so einen Melkschemel. Also das war für mich ein ganz, ganz großer Moment.
Fühlst du dich wohl auf deinem Melkschemel?
Ja, der Melkschemel ist fantastisch. Ist wirklich sehr unbequem, aber...
Ausgesprochen unbequem.
Ich habe eine sehr gute Sicht auf... Zwei tolle Menschen, aber von daher. Komm, ich nehme mir noch ein Stück.
Thomas, wann war dein Moment, wo du gesagt hast, und da müssen wir dabei sein?
Also ich durfte ja irgendwie zunächst mal einspringen,
ja,
weil der Büsch, glaube ich, gefehlt hat. Mhm. Und dann irgendwann gab es einen
Anruf. Der hatte Berufsschule.
Ja, ja, genau. Ja. Dann gab es einen Anruf.
Ja.
Könntest du dir eventuell vorstellen, dass häufiger als festes
Ensemblemitglied.
Das war ein großer Moment, muss ich sagen. Und als Uli Hoeneß hier angerufen hat. Ja.
Nee, der hat noch nicht angerufen. Dann bist du, glaube ich...
Dann sind wir geadelt.
Wirklich, dann bist du geweiht. Wenn der einmal angerufen hat, dann weißt du, okay, das ist eine Sendung mit Relevanz.
Ganz genau.
Aber wir sind durchaus eine Sendung mit Relevanz. Kommen wir im Verlaufe der folgenden 60 Minuten noch zu. Jetzt der Aktualität geschuldet.
Was war denn dein Moment? Das müssen wir schon...
Ah, schön. Gut.
Mein Moment.
Ja.
Was war denn mein Moment? Ich fand die Geschichte, die Heidenheim-Geschichte fand ich toll. Also die bis zum Ende erzählt, da waren ja wirklich fast alle Ensemblemitglieder dabei. Das hat mir gut gefallen. Weißt du, was mir vor allen Dingen gut gefällt? Dass das so ein Kleinod der Fernsehunterhaltung ist. Dass man vorher noch nicht weiß, was hinten rauskommt. Und das ist, eigentlich ist diese Formatidee ist ja sehr puristisch und von ergreifender Schlichtheit. Und trotzdem macht es so wahnsinnig viel Spaß, sich hier Montag für Montag mit Freunden zu treffen und so eine kleine Plauderstunde zu machen.
Absolut.
Und dann zu sehen, welche Relevanz das entwickeln kann. Ne? Wie sich Menschen dann in den Tagen danach, beispielsweise, wenn ich die Reaktionen sehe auf unsere... also auf Cottbus oder auf Karlsruhe, aber auch als wir über Newcastle gesprochen haben. Das ist ja, wenn du dir diese Reaktionen mal so ansatzweise durchliest, was Leute glauben, was Newcastle ist. Und also Menschen, Karl Mays, die nie da waren und die aber jetzt einen erzählen, toll. Also ich finde es toll, welche Relevanz diese Sendung entwickeln kann.
Absolut richtig.
Und wie viel Liebe wir reinstecken.
Ja, das stimmt. Auch immer guck mal, wir haben aufgepustet, hier eine 150 aufgepustet.
Ja. Ich fand das näher beim Videotext, ob da auch.
Timo hat einen hervorragenden, kann man das sehen? Einen hervorragenden New Yorker Cheesecake.
Jetzt sind wir erstmal hier gebacken. bei den Luffys. Und dann Cheesecake, Parmesan. Zu den Luffys.
Das war auch ein Highlight übrigens, der Lilium Parmesano.
Ja. Ich habe ja lange geglaubt, das stimmt wirklich.
Ich würde gern mit den Herstellern der Luftballons in Kontakt treten. Ich habe die nämlich gekauft.
Die Luftballons?
Habe ich gekauft. Und wollte die dann, wie immer, aufblasen, damit es hier schön ist. Und musste jetzt eben diesen Kugelschreiber umbauen, damit ich so ein Röhrchen habe, wie früher in der Schule. So.
Um die aufzupusten.
Ich habe ein bisschen jetzt auch Atemnot.
Wahnsinn, hier Heliumvergiftung in der 150.
Gibt es Glückwünsche aus dem Netz?
Das Netz ist voll.
Videotexttafel, nur mit Glückwünschen.
Na, das haben wir ja auch noch. Videotexttafel gibt es heute auch wieder. Ja.
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 Ja. Ja.
Guck mal, da ist es.
Der geilste Fußballtalk Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch.
Geht runter, ne?
Hoffe, dass Frank Buschmann mal wieder dabei ist. Naja, wenn Sie ihn rauslassen. Guten Abend zum 150. Alles Gute, ihr 4 Gramm.
Buschi unterschreibt in der laufenden Sendung seinen neuen Vertrag. War wohl anscheinend für Mirko ein schöner Moment. Es gibt so viel. Aber
auf die nächsten 150 Folgen.
Schaffen wir das? Habt ihr so viel?
Energie.
Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich auf die nächsten 1500.
Ja, es gibt. Wir senden dieses Format bis zur Strom alles. Das muss man sagen. Zur Feier des Tages. Und damit zur Aktualität hat gestern die deutsche Nationalmannschaft für uns gespielt und sensationell mit 3-1 gewonnen gegen eine Auswahl Nordirlands. Über 9 Millionen Menschen haben geguckt am Ende. Es war zäh. Es war zäh, es war gegen die Slowakei, war es richtig zäh. Da hat es das Ergebnis auch erfahren. Jetzt gestern gab es zumindest mal so einen Moment, von, sagen wir mal, 10, 15 Minuten, wo es sehr ansehnlich war. Wo es so fluffig war wie der Cheesecake von Timo Schmidtchen.
Aber ich muss ehrlich sagen, Wolfi, dass am Donnerstag in Bratislava, das war Note 6, also das war mit das Schlechteste, was ich jemals von der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe. Und bei allem Respekt, gestern, wenn wir einmal mal ernst sind, es ist Nordirland, die kommen, wie du es richtig im Kommentar gesagt hast, mit 2 oder 3 Drittligaspielern und einem Viertligaspieler in der Startformation. Das ist der 71. der Weltrangliste. Und wir schießen zwischen Minute 20 und 60 nicht einmal auf deren Tor. Also da kannst du ja wirklich nur sagen, das war am Ende ein Energieanfall von Bayer und Amiri. Ja. Das Allerschlimmste verhindert. Aber ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, wir stehen eigentlich wieder da, wo wir beim Dienstantritt von Julian Nagelsmann waren.
Ja, wir machen schnell den Fuß der Woche, weil du den Namen schon genannt hast.
Der Fuß der Woche.
Nadim Amiri. Ein vielleicht der Gamechanger. Maxi Bayer noch dabei. Aber du hast gemerkt, da ging ein Ruck durch die deutsche Mannschaft und auf einmal kehrte Spielfreude ein ins deutsche Team. Was vorher ein bisschen bräsig, ob man jetzt vielleicht hat man gesagt, harzig. Und finde, das passt auch ganz gut. War und ein bisschen einfallslos. Und dann kam Amiri und plötzlich war Tempo im Spiel. Und es waren ein paar Ideen im Spiel. Leveling im Übrigen auch ein gutes Spiel gemacht.
Definitiv.
Also, das hat Spaß gemacht. Das war der Teil, der Spaß gemacht hat.
Aber es war ein kleiner Teil, der Spaß
gemacht hat. Ja, das ist also, gut. Also, sagen, ne? Aber ich finde, meine, ich habe es gestern auch gesagt. Mein Problem ist, ich habe so einen leichten Erklärungsnotstand. Weil wir reden über eine Mannschaft mit außergewöhnlichen Einzelkönnern. Also ob das jetzt Weltklasse ist oder europäische Klasse, deshalb nimm außergewöhnlich, das ist ein weites Feld, vielleicht ist auch genau das Problem. Die spielen gegen den 71. der FIFA-Weltrangliste. Ich kann es mir logisch nicht erklären, warum sich, die Deutschen sind 9. in der Tabelle, in der FIFA-Weltrangliste, warum dieser Neunte nicht in der Lage ist, den 71. zu beherrschen. Jetzt kann man sagen, das hat es schon häufiger gegeben und stimmt auch. Wenn du am Ende gewonnen hast, hast du die besseren Argumente. Aber wenn ich das Slowakei-Spiel mit einbeziehe, und die Slowakei ist 52. oder 54.
52.
52. Da muss man einfach sagen, also diese Länderspielperiode war nix und lässt mehr Fragen als Antworten.
Also ich fange jetzt mal an, dass ich gesagt habe, wir hatten früher auch schon Turniere. Berti Vogts Viertelfinale aus war ein Grund, entlassen zu werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir spielen seit 4 Turnieren einfach nur etwas, was einer deutschen Fußballnationalmannschaft nicht angemessen ist.
Ja.
18 waren wir der überhebliche Titelverteidiger, 21 präsig bei der Europameisterschaft, 22 waren es die Graugänse,
ja,
und 24 waren wir eigentlich Europameister, wenn nicht die Hand von Cucurella da gewesen wäre.
Ja.
Ne? Also ich glaube, es ist auch mal Zeit zu sagen, sind wir überhaupt noch so gut, beziehungsweise hat der Rest überhaupt noch so viel Respekt vor uns? Das ist eine Frage.
Ja.
Die zweite Frage, die du gerade aufgeworfen hast, da kommen wir sicher im Einzelnen noch drauf. Ich wage mittlerweile die Qualität der einzelnen Spieler auch ein Stück weit anzuzweifeln.
Ja. Okay.
Und wenn du vielleicht die Qualität nicht mehr so hast wie früher, dann braucht man aber ein Korsett, an dem sich Spieler festhalten können. Und da sehe ich auch ein kleines Problem, dass der Bundestrainer eigentlich eher wie ein Vereinstrainer agiert. Mit Umstellungen, Spieler auf andere Positionen, wie am Anfang. Vor 2 Jahren hat es mit Kai Havertz auf links hinten versucht.
Ja.
Ich verstehe das teilweise nicht mehr. Dreierkette, Viererkette, Kimmich wieder ins Mittelfeld, holt sich aber dann trotzdem rechts hinten die Bälle. Das ist alles ein Stück weit zu viel und führt im Gesamtzusammenhang zu einer totalen Verunsicherung, die ich übrigens auch nicht erklären kann mit, wir haben keine Emotionalität. Also wenn es nicht mehr geschafft wird, dass in einem WM-Qualifikationsspiel Emotionalität da ist, dann glaube ich, können wir einpacken.
Ja, also wir haben das ja gestern auch weiträumig besprochen und eben auch die Frage aufgestellt oder aufgeworfen, ist die Qualität denn tatsächlich so groß? Jetzt kann man sich einfach machen und kann sagen, okay, der Nagelsmann macht die Dinge zu komplex. So dafür, dass man sich nur alle 4, 6 Wochen sieht, nur 2 oder 3 Trainingseinheiten hat. Jetzt guckt man aber genauer drauf und stellt fest, sind die wirklich so komplex oder ist es nicht eigentlich total einfach, was er mitgibt? Weil es ja seit Amtsantritt immer ein Dreieraufbau ist. Du hast nicht immer 3 Innenverteidiger hinten stehen, aber du hast immer einen Dreieraufbau. Ob dann Kimmich hinten reinfällt oder nicht, jetzt gestern fiel er nicht hinten rein, gegen die Slowakei fiel er hinten rein. Aber auch da waren die Außenverteidiger weiter vorne.
Aber nur da einen kleinen Einschub, Wolfi.
Ja.
Collins spielt sein erstes Länderspiel, ja, und bekommt anscheinend den Auftrag, bei eigenem Ballbesitz also ständig vorn zur Mittellinie vorzurücken,
ja,
damit Kimmich von hinten das Ding aufbauen kann, der, ja, gerade erst vom Rechtsverteidiger wieder ins Mittelfeld versetzt, ja, wurde. Das ist vielleicht für so einen Jungen dann auch irgendwann zu viel, vor allen Dingen, wenn seine Nachbarn auch, ja, völlig neben der Spur liegen.
Was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, warum er sich festgelegt hat auf Joshua Kimmich auf der 6. Das, also vor allen Dingen, weil es ja de facto zu dem Zeitpunkt, wo er die Aussage getroffen hat, keinen Rechtsverteidiger, ob der jetzt vor einer Dreierkette oder in einer Viererkette spielt, gab. Also Collins kannte er zu dem Zeitpunkt auch von der U21-EM, hatte aber keine Ahnung, und wir haben es ja bis heute noch nicht, wie entwickelt er sich? Der hat ein gutes Jahr gespielt bei Eintracht Frankfurt, spielt jetzt mittlerweile auch eher innerhalb der Dreierkette, ne, oder in der Innenverteidigung. Dann hast du Joscha Wagnermann vom VfB Stuttgart, der das so ein bisschen spielen kann. Aber du hast ja keinerlei Eingespieltheit auf der Position. Du hast ja keinen klassischen Platzhirschen, wo du sagen würdest, jetzt spielt Kimmich auf der 6 und dadurch spielt XYZ auf der rechten Seite. Sondern du bist ja auf dieser Seite immer noch auf der Suche. Das hat mit Leveling hat das super funktioniert gestern, fand ich. Also, oder super, hat gut funktioniert.
Ja, definitiv.
Weil er ein gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Aber funktioniert das auch gegen andere Gegner? Ist das die Stammlösung? Weil gegen die Slowakei hat er ja Mittelstädt auf die andere Seite dann gezogen und Raum gebracht, nachdem er Collins ausgewechselt hat. Mhm. Ich glaube, dass er sich damit keinen Gefallen getan hat, weil theoretisch hätte man ja auch sagen können, Kimmich spielt auf der 6 und spielt rechts und spielt auf der 6 und spielt rechts, je nach Gegner, je nach Lage. Weil Kimmich ist ja auch so aufgestellt, dass er sagt, ich spiele dort, wo ich der Mannschaft helfen kann.
Ich glaube aber auch, dass Kimmich selber sehr gerne ins Zentrum möchte.
Natürlich will er sehr gerne ins Zentrum.
Und letztes Jahr habe ich gedacht, als er Kapitän war und hinten rechts gespielt hat, da ist er für mich stärker. Damit wäre er irgendwann auch zufrieden gewesen. Klar, jetzt hast du das Defizit, dass Toni Kroos auch weg ist, als einer, der im Zentrum spielt. Ja. Aber ich mache die Diskussion, alles, was du sagst, ist richtig, aber ich mache sie noch ein bisschen weiter.
Bitte.
Ich sehe bei uns in der Mannschaft, Ter Stegen, wenn er fit ist, Weltklasse. Manuel Neuer immer noch Weltklasse, wobei das ist aus anderen Gründen, vielleicht aus Mannschaftshierarchie, kein Thema mehr. Ja. Auf der Torhüterposition Baumann, internationale Klasse, wir haben noch Leno, das ist alles okay.
Ja.
Und wenn ich mir dann die Mannschaft angucke und sage, wer ist außergewöhnlich und wer hat die Fähigkeiten zu einem Weltklasse-Spieler. Dann sage ich vorne Wirtz, Musiala und ich finde auch Havertz ist kein Stürmer, sondern für mich ein offensiver Mittelfeldspieler, hat Champions-League-Finale, Weltpokalfinale entschieden und dann wird es schon eng. Dann reden wir über Kimmich, der natürlich in einer Weltklasse-Mannschaft wie Bayern auch immer mitspielt, aber ist Kimmich einer, der eine Mannschaft auf ein anderes Niveau hebt oder ist er bei Bayern einer, der mit immer nie verletzt, aber wie viele Weltklasse-Länderspiele hat er jetzt gemacht auf der Position im Mittelfeld?
Ja.
Goretzka ist für mich keine Weltklasse, weil der wurde ja auch mal gehandelt. Mhm. Und dann komme ich aufs größte Problem, die Innenverteidigung. Da, wo es eigentlich anfängt. Wir sagen immer Rüdiger und Tah, das ist Weltklasse, sehe ich nicht. Bei Tah, da war ein Wahnsinnsjahr, aber der braucht auch jemanden neben sich. Der wirkt im Moment am Donnerstag für mich eher schwerfällig, obwohl er ja eigentlich normalerweise auch schnell und flink ist.
Ja.
Und Antonio Rüdiger ist für mich das größte Rätsel. Das ist für mich in der Nationalmannschaft keine Weltklasse. Es tut mir leid.
Also
Der braucht da die Emotionalität, die fehlt ihm da, die er bei Real dann irgendwie.
Ich glaube, auf bei die Real bringt. Ist er einer von drei Abwehrspielern. Da hat er immer gute Leute auch neben sich gehabt über all die Jahre. Alaba und
Vor sich auch mit Toni Kroos.
Natürlich,
also
genau.
Da konnte er sich schon dran
orientieren.
Oder auch
Nacho und Carvajal in der Viererkette. Und jetzt ist es so, dass alle sagen, der kommt von Real Madrid. Natürlich hat der Fähigkeiten und Skills, die Weltklasse sind. Aber in der Nationalmannschaft habe ich oft das Gefühl, dass er total überdreht. Wir hatten das Thema ja schon mal. Und die Leistung in Bratislava war wirklich bodenlos.
Ja, und gestern macht er auch einen folgenschweren
Ganz
Fehler.
Genau.
Eigentlich auch ohne Not.
Völlig
sagst,
ohne Not.
Ein Innenverteidiger von seinem Format. Jetzt ist ja ohnehin die Frage bei Rüdiger, wird der oder bleibt er Stammspieler bei Real Madrid?
Genau.
Weil der kam von der Sperre, / Verletzung, erster Spieltag gesperrt, zweites Spiel gespielt, drittes auf der Bank.
Genau.
Also wie entwickelt sich das? Die werden am Ende genug Spiele haben, sodass der auf Einsatzzeiten kommt. Aber eben nicht so, dass er so im Drei-Tages-Rhythmus abrufen muss und abrufen kann. Die spielen jetzt Alaba zum Beispiel spielt ja auch nicht im Moment.
Ja.
Also spielt nicht regelmäßig, spielt noch gar nicht.
Ja. Kommt natürlich auch aus einer brutal schweren
Verletzung. Kommt auch aus einer brutal schweren Verletzung. Also das ist schon auch ein Konkurrenzkampf jetzt, dem sich Rüdiger stellen muss, den es vorher, also im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, so nicht gab.
Ja.
Wo er auch von Verletzungen profitiert hat. Jetzt kommen alle von Verletzungen zurück und jetzt hast du da eine außergewöhnliche Situation in der Innenverteidigung. Also kriegt er die Spielpraxis, kriegt er den Rhythmus, den er braucht, um dann auch Weltklasse zu sein und dann eben auch die deutsche Fußballnationalmannschaft davon profitieren.
Aber Timo, das ist auch die Frage, auch selbst bei Chelsea, als sie die Champions League gewonnen haben, hat Rüdiger ja auch teilweise Weltklasseleistungen gebracht, aber auch da in einem ganz starken Verbund. Und ich stelle mir immer die Frage, ist er der Spieler auch vom Typ her, der all die um sich herum, einen Tah, einen Collins, einen Raum zum Beispiel, so führt? Oder ist er damit irgendwie ein Stück weit überfordert, die auch teilweise seine... Wir erinnern uns an die WM Japan, wo er da den Hürdenläufer macht und den Gegenspieler veralbern soll. Das ist ja kein Führungsspieler in dem Fall einfach. Wir sagen immer, wir haben hinten zwei Weltklasse-Innenverteidiger. Haben wir die im Rollenverständnis? Ich bin mir nicht sicher.
Nee. Ich finde gestern bei der Geschichte der Fehler von Rüdiger natürlich katastrophal, aber Groß hat danach den Ball unter Kontrolle
Groß
und spielt
macht auch einen Fehler
wahnsinnigen Fehlpass, das gehört dazu.
Macht noch einen Fehler.
Aber das ist ja genau die Geschichte. Rüdiger profitiert vielleicht von dieser starken Mannschaft, die er sonst hatte. Und ich glaube, dass er diese Emotionalität braucht für sein Spiel. Und die hat die deutsche Nationalmannschaft meiner Meinung nach nicht. Das, was du eben gesagt hast, dieses Feuer für ein Qualifikationsspiel, das sehe ich da noch nicht.
Und vielleicht ist er jemand, der diese Emotionalität, die von anderen oder von draußen reinkommt in ein Spiel, mitleben kann. Wenn er aber das Gefühl hat, ich bin hier der Führungsspieler, ich muss die selber reinbringen. Vielleicht überzieht er dann manchmal, vom Kopf her, aber auch leistungsmäßig.
Ja.
Und das war, ich kann das nur noch mal sagen, also selbst der Kicker, den ich sehr schätze, und das ist ja kein Blatt, das jetzt irgendwie Stimmung macht. Tah und Rüdiger beide eine 6 in Bratislava. Also das war eine Minusleistung. Unfassbar eigentlich. Ja. Und wenn eine Mannschaft, wir können ja darüber reden, vielleicht siehst du es auch anders, aber wenn eine Mannschaft nicht mehr die Klasse hat, die Nationalmannschaften von uns früher hatten, wo du von 1 bis 11 gesagt hast, die sind alle international oder Weltklasse, dann braucht sie vielleicht ein festes Korsett, an dem sie sich festhalten kann, vom Trainer, aber auch Spieler, an denen sie sich aufrichten kann. Und wenn die zwei in der Innenverteidigung nicht funktionieren, der Kapitän dann noch überall rumflitzt, dann wird es vielleicht auch schwierig.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Defizit, das wir haben. Dass halt so eine klare Führungsstruktur fehlt. Also deshalb hatte Toni Kroos während der Europameisterschaft auch so was Heilsbringerhaftes. Ob das jetzt inhaltlich sein musste, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber als Persönlichkeit war der von enormer Wichtigkeit. Und alle um ihn rum haben profitiert. Und dann war auch nur Qualität in der Lage. Jetzt Cucurella, klar, aber die Spanier sind meiner Meinung nach einfach einen Schritt weiter. Aber dann brauchst du Qualität, um diese Mannschaft zu schlagen. Genau. Im Moment ist diese Mannschaft mit einfachsten Mitteln aus dem Tritt zu bringen. Weil theoretisch musst du aus unserem Kader eine 11 formen, die in der Lage ist, die Slowakei zu schlagen und die in der Lage ist, Nordirland zu schlagen.
Klar zu schlagen.
Also das hat ja Julian Nagelsmann, hat er vor diesen Länderspielen gesagt, er wünscht sich 2 zweifelsfreie Siege. Mhm. Und das Ding gestern war nicht zweifelsfrei. Nein. So ehrlich muss man sein.
Und das ist auch das, was du gerade sagst. Toni Kroos, der geht auf den Platz und du hast nie das Gefühl, dass der unter Druck steht. Der hat eh alles gewonnen. Der geht dahin, weil er Spaß daran hat. Ja. Und wenn ich gestern die Verabschiedung von Mats Hummels gesehen habe, das war auch so einer. Der hat Defizite angesprochen. Der war auch nicht immer beliebt in seinen Mannschaften, aber der hat eigentlich immer abgeliefert, auch gerade unter Druck. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wir zu viele Spieler haben, die glauben, sie müssen eine Führungsrolle ausfüllen, aber vielleicht nicht diese Klasse immer abrufen, die früher teilweise bei uns Führungsspieler hatten.
Weißt du, was wir auch noch für ein Thema haben? Mittelstürmer. Ja. Auf der Mittelstürmerposition haben wir ein enormes Defizit.
Woltemade ist ja auch für mich nicht der
Klassiker. Nein, er ist ja auch kein klassischer Mittelstürmer. Genau. Er hat es in Stuttgart auch mal gespielt, aber da war das so maßgeschneidert, dass das funktionierte. Und da war es wirklich sehr komplex von den Abläufen her. Das kann nur eine Vereinsmannschaft machen oder eine sehr eingespielte Nationalmannschaft. Diese personelle Konstanz haben wir ja auch nicht gehabt in den letzten Jahren, weil immer wieder vermeintliche Leistungsträger einfach gefehlt haben. Aber diese von der Grundstatik her fehlt uns im Moment ein klassischer Neuner. Da hat Füllkrug viel gemacht, da hat Kleindienst in der Folge viel gemacht und dann wird es aber auch schon, dann ist eigentlich, was klassische Mittelstürmer betrifft, ist dann fast schon Schluss. Ja, weil Woltemade ist es nicht, Bayer ist es nicht, Johnny Burkhardt ist es so ein Stück weit, aber ist ja auch kein Neuner. Das ist
war jetzt noch nicht mal eingeladen.
So.
Aber da hast du genau das angesprochen, dass die Typen sind, die beiden, Füllkrug und Kleindienst, die der Mannschaft, glaube ich, extrem helfen würden. Ja. Aber sie haben halt, finde ich, noch nicht auf Dauer nachgewiesen, dass wir sagen, okay, der macht die nächsten 3 Jahre immer 20 Buden. Und deswegen ist es einfach eine Position, wo es
genau, was du sagst, Füllkrug hat ja mit seiner Art dieser Mannschaft viel gegeben und war auch ein Zielspieler. Und ich will dem auch gar nicht Qualität oder Klasse absprechen, aber wenn du vergleichst, was wir früher für Mittelstürmer hatten, dann können wir bei Füllkrug und Kleindienst nicht von Weltklasse sprechen. Und wir hatten immer brutale Stürmer eigentlich gehabt. Bis dann irgendwann auf die Idee kam, den Mittelstürmer abzuschaffen, weil wir so sein wollten wie die Spanier.
Ja, aber halt ein klassischer Torhüter.
Ja, natürlich.
Also das ist jetzt nicht Weltklasse oder nicht mehr oder war es noch nie oder.
Glaube ich nicht.
Aber das ist einfach gut klassische Neuner, die als Zielspieler in Frage kommen.
Genau. Und das ist Woltemade nicht. Woltemade ist eher der zweite Spieler, der um so einen herumspielt, wie es vielleicht auch früher Thomas Müller war, gar nicht so richtig zu greifen. Ja. Und er ist ja auch für seine Größe gar nicht so kopfballstark.
Ja, genau. Ist eine falsche Größe eigentlich, ne?
Für Woltemade muss man, glaube ich, mal eine Lanze brechen, weil also der hat ja gestern auch Pfiffe bekommen bei seiner Auswechslung. Das ist nicht derjenige, der für sein Preisschild was kann. Also da wird wahnsinnig viel geredet und es wird auch wahnsinnig dummes Zeug geredet. Der geht für 90 Millionen zu Newcastle und steht da und sagt, Freunde, was ist denn hier los? Also
ich glaube, da kommen zwei Sachen dazu. Da kommt das Preisschild, hast du vollkommen recht, das hat er nicht gemacht.
Ja.
ich glaube, dass es ein paar Leute stört, dass er erst sagt, sein großer Traum ist, er will zu den Bayern, dann geht er nach Newcastle und auch vielleicht, wie er so mit dieser Leichenvitamine durch Stuttgart gelaufen ist.
Ja.
Aber ich bin bei dir, da kann man doch mal sagen, Junge, und ich habe ihn auch gelobt nach dem Pokalfinale, da ist er zu jedem Bielefelder gegangen, hat denen die Hand gereicht, das fand ich gut.
Ja.
Das fand ich schlecht, was er da erzählt hat. Aber dafür muss nicht ein ganzes Stadion pfeifen, eben, wenn alle unzufrieden, also, mit der Nationalmannschaft sind.
Er ist Anfang 20, ja, also der ist jetzt zum ersten Mal in der Situation und das geht natürlich, also es knallt natürlich sofort, mhm, zum ersten Mal in der Situation in seiner Karriere, dass er sich mit sowas auseinandersetzen muss.
Ganz genau.
Und da macht man nicht sofort alles richtig, sondern muss da erst reinwachsen. Ja, deshalb fand ich das mit dem Pfiffen gestern, fand ich übertrieben.
Definitiv.
Und deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, dass er auf der Insel spielt, so ein bisschen abseits der deutschen Öffentlichkeit, mhm, und da Schritte gehen kann und nicht jeder Fehlschuss dann sofort hämisch kommentiert wird.
Aber du musst natürlich jetzt sagen, wir sind jetzt in der Situation, du musst eigentlich alle Spiele gewinnen bis, ja, zu dem Rückspiel gegen die Slowaken.
Ja.
Gut, ob die Slowaken jetzt in Nordirland gewinnen, weißt du jetzt auch nicht. Wir wollen jetzt auch die Slowaken nicht zu groß reden. Ja. Aber
gestern,
wenn du
mit Ach und Krach in Luxemburg gewonnen.
Genau, genau. Aber oder? Ich meine, der Modus ist ja eh speziell, dass, ja, du eigentlich sogar Letzter werden kannst in der Gruppe und kriegst, ja, als Nations League Gruppensieger sogar noch eine Chance. Wobei das die Nations League ja eher aufwertet. Aber diese Playoffs sind auch kein Vergnügen.
Nee.
Weil dann kann dir nämlich...
Ja, da ist richtig Druck drauf.
Genau, ne? Dann kann dir ein schweres Auswärtsspiel im Finale, das ist dann auch nicht mehr, weil du da gesetzt bist, ja, weil du die A-Gruppe, ja, gewonnen hast. Und in der Verfassung, in der wir gerade sind, auch nervlich gefühlt, ja, ist das für mich kein Selbstgänger. Nein,
du musst ja jeden Gegner ernst nehmen.
Ja, natürlich.
Also, bitter, bitter ernst.
Und wenn wir sagen, am Tag nach dem Ausscheiden bei der Europameisterschaft, Julian Nagelsmann, ich will Weltmeister werden, was ich okay finde, ambitioniert zu sein,
ja,
und vergleichen uns gerade mit, wir haben Portugal gesehen bei der Nations League,
ja,
die Spanier fahren mal kurz in die Türkei und überfahren die mit 6-0.
Ja.
Überleg dir das mal. Ja. Und die Türkei ist ja eigentlich auch eine Mannschaft, zumindest aus dem oberen Mittelfeld in Europa. Dann sind wir davon aber echt meilenweit entfernt.
Ja.
Da muss aber schon viel Auslosungsglück auch dazukommen. Mit, ja, momentaner Verfassung.
Ja, das stimmt. Das, ja, stimmt. Also wir sind nicht in der Lage, irgendeinen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Also ganz
und vor allen Dingen haben die Gegner auch, wenn du...
Das ist alles schwierig und das ist alles kompliziert. Ja. Und theoretische Defensive, also je mehr Bretter wir bohren müssen, umso schwieriger wird's.
Und du hast was Richtiges eben gesagt. Früher haben die Gegner, gegen Deutschland, um Gottes Willen, hast du dich eigentlich fast eher hingelegt. Nach 4 schlechten Turnieren oder vom Ergebnis keinem, ja, Halbfinale,
ja,
ist die Angst auch weg. Das sehen die Italiener ja auch, die, ja, sich zweimal gar nicht für eine Europameisterschaft, für eine Weltmeisterschaft haben qualifizieren können.
Macht es Sinn, dass wir, das hab ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, irgendwo, vielleicht war es auch online, irgendein Kommentar, macht es Sinn, mal ein großes Turnier auszusetzen? Ich finde, nein.
Nein. Das kann sich ein, das sollte ein,
das kann sich eine Fußballnation wie Deutschland kann sich das nicht erlauben, ne?
Und du siehst
also die
es
Qualifikation
ja
ist alternativlos.
Definitiv.
Und dann, wenn du an diesem Turnier teilnimmst, hast du natürlich auch sofort Ansprüche. Deshalb, aus der Emotion heraus oder auch vom Anspruch her, hat Julian Nagelsmann ja vollkommen recht. Also was soll er sagen? Wir wollen teilnehmen? Nein, natürlich nicht. Aber im Moment macht es keinen Sinn, über WM-Form zu sprechen, über den WM-Titel zu sprechen, sondern es macht einfach Sinn, hinter die Fassade zu gucken und zu sagen, was und zu klären, was genau stimmt denn hier nicht.
Aber ich meine, wir hatten ja mal eine ähnliche Situation, obwohl wir da 4 Jahre vorher sogar Europameister waren, zwischen 2000 und 2002.
Ja.
Als wir auch in die Playoffs mussten gegen die Ukraine, da hat, ja, auch das ganze Land gezittert. Ja. Da haben wir in Dortmund mit Michael, ja, Ballack überragend.
Ja.
Und diese Mannschaft ist nachher sogar ins Finale gekommen. Ja. Wobei der Weg Paraguay, USA, Südkorea heute auch vielleicht eher so anmutend wie so ein Vorbereitungsturnier oder, ja, sowas. Aber trotzdem, diese Mannschaft hatte Qualitäten.
Mhm.
Und die hatte Charaktere, die sich dagegen aufgebäumt haben. Kahn und Ballack an allererster Position. Und das, glaube ich, ist vielleicht das Wichtigste jetzt, dass die verbliebenen Führungsspieler, die du überhaupt noch hast, in ihren Positionen ihre Leistung bringen und nicht noch, dass man vielleicht versucht, etwas taktisch ganz Herausragendes zu machen. Dafür ist meiner Meinung nach weder die Zeit noch die Form.
Nee, das ist so. Und stell dir vor, das Ding gestern geht in die Wicken.
Ja.
Also es geht unentschieden, ja, aus. Dann hätten wir...
Weil dann hast du schon nicht mehr in deiner eigenen Hand.
Dann hätten wir eine ganz andere Diskussion.
Natürlich. Und du hast ja gesehen, du hast die frühe Führung und musst das dann einfach mit viel mehr Selbstvertrauen runterspielen.
Voll.
Und dann hast du so 20, 30 Minuten, wo gar nichts kommt.
Es liegt auf dem Silbertablett.
Ja.
Der Woltemade gewinnt den Ball, gewinnt den Zweikampf, schickt den steil. Der geht mit Tempo und Finesse über den Torhüter drüber. Und dann hast du ein Spiel. Und dann haben sie es ja eigentlich auch unter Kontrolle gehabt. Aber sie verpassen es dann trotzdem Und das verstehe ich nicht, dabei bleibe ich. Warum die dann nicht einfach aus diesem Selbstverständnis heraus, die spielen alle bei großen Clubs, aus dem Selbstverständnis heraus, wir machen jetzt das zweite und machen das dritte und machen es hier vor der Pause zu. Du schaffst es im Moment nicht als deutsche Mannschaft mit 80% so ein Spiel zu Ende zu fahren.
Und da haben sich die Nordiren ja auch die Kommentatoren und Ex-Nationalspieler ein bisschen drüber aufgeregt, dass im Vorfeld so abwertend, ja, die spielen immer nur die langen Bälle auf den zweiten Ball. Also viel mehr haben wir aber nachher auch nicht mehr hinbekommen ab Minute 20.
Vor allen Dingen das Tor zum Ausgleich, das war traumhaft.
Super. Und ich finde noch zwei Sachen übrigens nur zu sagen. Ja. Ich finde, an Gnabry kann man auch so diese Wechselhaftigkeit sehen. Der startet so in so ein Spiel, ne? Macht das Tor super mit diesem Laufweg, mit dieser Schnelligkeit, mit dem Abschluss und dann irgendwo das Gefühl, okay, ich habe jetzt genug gemacht. Ja. Lässt beim Gegentor den Mann hinter sich weglaufen, ist nicht mehr so konzentriert. Da frage ich mich immer, was habt denn ihr im Nationalteam erreicht, dass ihr in so einem Qualifikationsspiel irgendwann abschaltet? Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und was du gesagt hast, wir würden eine ganz andere Diskussion führen, wenn du den Bundestrainer gesehen hast, in der Halbzeit, wie der da saß. Mhm. Also nervös wie ein Penäler von der Arbeit. Ja. Also der wusste, glaube ich, auch, was dann die Stunde geschlagen hätte.
Wir müssen jetzt eine ganz kurze Pause machen. Dann noch mehr Nationalmannschaft. Wagner der Woche, Schmidtchen der Woche. Was vor 250 Jahren an diesem Tag geschah. Wir müssen Cottbus aufrollen. Wir müssen Karlsruhe nacharbeiten. Viele Themen. Kurze Pause, gleich sind wir wieder da.
Denn das größte Glück.
Nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Legen wir das Thema Nationalmannschaft zu den Akten.
Würde ich sagen,
Anfang Oktober. Genau. In vier Wochen geht es weiter. In Luxemburg,
und noch
in Sinsheim und dann in Belfast.
Sweet Caroline.
Oh, oh, oh. In der Bundesliga hat sich ein bisschen was getan. Kasper Jüllmann wird neuer Übungsleiter bei Bayer Leverkusen.
Ich habe ihn damals in Mainz relativ häufig sogar vom Mikrofon gehabt.
Ja.
Ein total angenehmer Typ. Gar nicht so der Däne, wie man sich den vorstellt, wie Henriksen, so ein cooler Typ, sondern eher so ein eher ruhiger, immer gut gelaunter, freundlicher. In Mainz hat das damals so lala funktioniert.
Da ist mir ehrlicherweise nichts in Erinnerung geblieben. Also
sind relativ früh ausgeschieden in der Europa League, damals in der Quali gegen eine griechische Mannschaft, sind im DFB-Pokal früh raus und glaube ich wurde nach 20, 21 Spielen mit ungefähr derselben Anzahl an Punkten entlassen.
Hat er recht, Timo?
Das ist Wahnsinn. Also gegen Asteras Tripoli ausgeschieden, dann gegen den Chemnitzer FC in der ersten Runde im Pokal ausgeschieden und in der Liga dann All-In, 2, 3, 4 Siege.
Oh. Was qualifiziert ihn, Trainer von Bayer Leverkusen zu werden?
Ich glaube, seine gute Bilanz als dänischer Nationaltrainer.
Ja.
Hat sie bei der Europameisterschaft dieser pan-europäischen 21 ins Halbfinale geführt. Mhm. Da damals gegen England auch auf Augenhöhe gespielt.
Ja.
Und hier bei der Europameisterschaft, das Spiel, was wir beide ja zusammen in Dortmund gesehen haben, wo alles den Himmel runterkam, was es
gab. Da war kurze Unterbrechung sogar.
Genau. Und da hat er ja damals 2-0 verloren. Das war ja schon auf Messerschneide, dieses Spiel, mit ein paar unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen gegen die Dänen. Sie haben ein Tor gemacht, das wurde dann aberkannt. Und
im Gegenzug.
Genau, und Jüllmann ist nachher völlig bei unserem Mikrofon total abgegangen. Ja. Ich glaube, er ist jemand, der eine Wohlfühlatmosphäre schaffen kann. Und ich glaube, das hat Leverkusen jetzt gesucht nach Ten Hag. Es war im Gespräch, das, was du letzte Woche gesagt hast, jemanden zu nehmen wie Marco Rose oder Edin Terzic, der sich in der Bundesliga in diesen Tabellenregionen auskennt. Oder du holst jemanden, der das spanische Element wieder fortführt. Das wären aber große Fußstapfen gewesen. Oder Ange Postecoglou
war im
Gespräch.
Das hätte ich gut gefunden.
Das wäre wahnsinnig Fußball gewesen.
Ich mag den.
Ja, diese Spielweise ist Wahnsinn.
Ja.
Manchmal aber auch fast Harakiri.
Ja.
Also ich finde, es ist auch ein Risiko für Simon Rolfes, weil das muss jetzt sitzen. Wenn du zweimal daneben greifen würdest, dann wäre auch so ein bisschen der Glanz aus der Double-Saison verblasst.
Ja, es ist wieder nichts von der Stange, ne?
Nee, nee.
Es ist wieder ein kreativer, fantasievoller Ansatz.
Genau. Aber du brauchst natürlich auch jemanden, das ist auch klar. Die Saison hat angefangen, viele sind einfach um Lohn und Brot. Ne, das ist auch klar. Und er scheint, das sagen auch die dänischen Nationalspieler, er scheint so ein Menschenfänger und Menschenfreund zu sein. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig in Leverkusen.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also weil ich weiß es nicht. Ich habe immer noch Mainz vor Augen und natürlich Dänemark. Und das sind schon große Unterschiede. Weil die Dänen haben es schon haben es schon gut gemacht, ehrlich gesagt. Und aus Mainz, aus der Mainzer Zeit ist mir nicht viel hängen geblieben. Deshalb finde ich, das ist also ein innovativer.
Ein mutiger Schritt.
Mutiger Ansatz.
Jetzt am Freitag Heimspiel gegen Frankfurt. Ist dann auch nicht
ganz
so
schwer.
Nett.
Ganz schwer. Ja. Ganz schwer. Wann tritt er an? Morgen, erste Mal, oder?
Ich gehe mal davon aus.
Ja. Mittwoch, erstes Training, hat er gesagt. Genau. Mittwoch, erstes Training.
Dann kommen am Mittwoch ein paar Südamerikaner zurückgeflogen und am Donnerstag.
Ja.
Palacios.
Ja. Speed Dating und dann gegen die Eintracht.
Genau.
Oh, wei. Ja, naja, gucken wir uns an.
Apropos Bundesliga, ich weiß nicht, ich greife jetzt einfach mal, Timo, müssen wir was machen oder was?
Ich notiere gerade was. Aber
was denn? Was würdest du denn sagen, wie fühlt sich denn Max Eberl heute eigentlich so?
Du hast gestern Doppelpass geguckt?
Ich hab's gesehen, ja.
Ich auch. Ja. Ich habe ein bisschen Vorbereitung gemacht für Nordirland und hatte es so bei herlaufen. Mhm. Und habe mir gedacht, das ist wieder ein spannender Auftritt.
Also da weiß man ja eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll.
Lass es uns in 4 Minuten mal durchbringen.
Glaubst du, also muss er diesen Besuch absprechen mit irgendeinem beim FC Bayern? Nein.
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 Nein. Er sagt, ich gehe hin und dann geht er hin.
Genau. Aber er
glaubst du, er ist sich seiner oder der Sprengkraft seiner Aussagen bewusst.
Genau, ja, total, weil er es ja auch immer noch genießt. Das siehst du ja alleine, wie er da sitzt.
Mhm.
Und ich würde einfach sagen, Uli Hoeneß war als Spieler Weltklasse, vergessen ja vielleicht viele. Und natürlich hat er den FC Bayern zu dem gemacht, was er heute ist. Das ist gar keine Frage. Aber wenn du dir das mal alles anhörst, was der da gestern erzählt hat, also erstmal dieses Wettern gegen die Ablösesummen. Keiner hat das Geld in Deutschland so hochgetrieben wie Uli Hoeneß, der mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln Kirch, 40 Millionen Steuerfreiheit von Freundschaftsspielen damals. Jetzt können auch die Bayern-Fans all wieder Schnappatmung kriegen. Ja. Das können sie übrigens alle nachlesen.
Ja.
Der die Konkurrenz kurz und klein in Deutschland gekauft hat. Und der beschwert sich über absurde Preise aus England und sieht sich als Hoffenheim in der Champions League. Da kannst du ja schon sagen, das ist Wahnsinn.
Also ich habe insbesondere die Argumentation gegenüber Lothar Matthäus nicht verstanden.
Das finde ich eine bodenlose Unverschämtheit. Ja. Weil dann sagen ja auch alle wenigstens gestern mal was. Ja, man hat doch recht gehabt. Ja. Jetzt ist Lothar schuld, dass Stuttgart die Preise so hochgetrieben hat, weil sie sich unter Druck gefühlt haben moralisch. Ja. Dann sieht er die Bayern als Gewinner des Transfersommers.
Ja, das kann man ehrlicherweise noch nicht absehen. Also
gut, das ist schon eine mutige Aussage,
aber das ist
gut.
Aber das können wir jetzt zumindest noch. Also das Woltemade-Ding war Quatsch.
Ja,
mit der Ablösesumme, weil für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ging es darum, dass Newcastle von einem Land alimentiert wird und dass dieses Land, Saudi-Arabien in dem Fall, entscheidet, für welche Ablösesumme der Spieler kommt. Deshalb hat Lothar nicht recht in dem Zusammenhang.
Ja,
jetzt Sport
das ist ja
also das ist eine sehr wilde Argumentation.
Und dann gibt er so Tipps wie, dass man schon vor dem Deadline-Day die Transfers in trockenen Tüchern hat, als ob die früher immer am 1. März schon alles sicher hatten. Aber da gab es ja auch einige Geschichten, die auf dem letzten Drücker kamen.
Und vor allen Dingen muss man ja ehrlich sagen, und du hast ja gerade die Frage aufgeworfen zu Beginn, wir müssen die 4 Minuten einhalten, wenn ich mich da hinsetze und weiß, jeder Satz von mir hat Sprengkraft.
Ja.
Also ich finde nicht, dass Max Eberl bisher eine wahnsinnig tolle Bilanz bei den Bayern hat. Aber den da gestern praktisch so ans Messer zu liefern, indem man sagt, ah, da muss man auf mehrere Schultern verteilen und das Team hat sich noch nicht gefunden, deshalb sind ja auch der Kalle und ich so oft da. Da muss der Max mal so ein bisschen mehr.
Muss verstehen.
Ja. Muss ein bisschen geduldiger werden. Das ist ja Wahnsinn.
Mhm.
Also das ist ja eigentlich, okay, pass mal auf, der Max ist 2,5 Jahre hier, aber so richtig können tut das nicht, sonst müsste ich nicht so oft was erzählen. Also jetzt musst du mal überlegen, wie fühlt sich denn Max Eberl, wenn er das hört? Also insgesamt, ich verstehe auch manchmal gar nicht, man hat das Gefühl, also gestern war ja teilweise mal bei Lothar Matthäus, da gab es ja auch mal ein bisschen Gegenwind. Man hat immer das Gefühl, wenn Uli Hoeneß kommt, nochmal Schnappatmung, liebe Bayern-Fans, dann legen sich alle so hin, oh Gott, der Uli spricht.
Hm.
Das war wirklich ein Wahnsinnsauftritt gestern, finde ich.
Ja, gut. Ja, also man merkte dieser Runde eine gewisse Unterwürfigkeit an, das ist tatsächlich so. Es würde mich nur interessieren, ob er sich bewusst ist, was das für einen Effekt, auch für einen Abstrahleffekt auf Bayern München hat.
Absolut.
Also das weiß er hundertprozentig. Ja. Uli Hoeneß ist nämlich hochintelligent.
Ja. Okay, so,
ja.
Und dann weiß er, genau, wen er beschädigt. Der Jackson spielt nicht 40 Mal von Anfang an. Der Eber muss ein bisschen ruhiger werden. Wenn die richtigen Leute auf den richtigen Positionen, ich rede ja nur über Bayern München, wenn die richtigen Leute auf den richtigen Positionen sitzen, dann wären er und Rummenigge schon lange, weiß ich nicht, am Tegernsee in der Sonne. Und zwar ausschließlich. So. Und so reiht sich eigentlich Punkt an Punkt. Und du denkst dir, also es ist fassungslos. Also ich saß amüsiert, fassungslos vorm Fernseher und habe mir gedacht, was passiert hier? Und trotzdem kann ich ihn natürlich ein Stück weit verstehen, weil er die Dinge ja nach eigenem Denken im Sinne des Vereins regeln will. Also oder glaubt zu regeln.
Aber machst du das dann öffentlich? Was hätte
das er sich doch selber das früher verbieten? Ja, das ist ja die Frage.
Ja.
Das ist ja die Frage.
Das kannst du nicht.
Deshalb habe ich eben jene Frage ja auch in den Raum gestellt.
Also das geht meiner Meinung nach nicht. Das hätte er sich.
Also er versucht ja alles im Sinne des Vereins. Beschädigt aber handelnde Personen. Spieler, jetzt ist es nicht mehr der Bernat, jetzt ist es der Jackson.
Der neue Bernat.
So, also ich verstehe es nicht.
Aber Wolfi, kannst du dir vorstellen, wenn Uli Hoeneß als junger Manager, da hätte sich irgendeiner hingesetzt damals, Willi A. Hoffmann oder selbst Beckenbauer oder so, und hätten sowas gesagt. Ja. Weil der Uli muss noch ein bisschen lernen. Was da los gewesen wäre.
Der muss ein bisschen ruhiger werden.
Ach, hör doch auf, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Aber er ist jetzt auch im Club der weißen Sneaker, Kollegen. Ja. Ist euch das auch aufgefallen?
Ja.
Das ist natürlich nur eine Randnotiz.
Ja, aber eine wichtige.
Aber
für das Schöne hier bist du zuständig.
Fand ich schon interessant.
Nochmal, glaubt er, dass es dem Verein hilft? Wahrscheinlich ja, sonst würde er es nicht machen. Weil im Grunde sagt er ja auch immer, alles, was ich tue, tue ich im Sinne des FC Bayern.
Also seit gestern bin ich mir nicht mehr sicher, dass Max Eberl noch lange bei den Bayern ist.
Meinungen? Hat das Netz Meinungen?
Na.
Hat es? Oder kommen weitere Glückwünsche? Nein, Löcher im österreichischen Rasen.
Das immer mal gut. Wieder Glückwünsche, natürlich.
Ja. HSV Bayern 7-0. Steht hier. Samstag Topspiel. Es wird gut. Thomas Wagner am Samstag zweistellig. Fragt Lukas Ostermann.
Natürlich nicht.
Das ist nicht fassungslos, das ist Business.
Guck mal, Festival, wann kommt eigentlich Herr Fuß nach Cottbus? Das sind Community geschaffene Überleitungen.
Ja.
Das gefällt mir ausgesprochen gut.
Letzte Woche entspann sich im Rahmen dieser Sendung folgender Dialog.
Freundschaft, da kann es aber richtig abgehen.
Weißt du, dass ich noch nie im Stadion...
Das ist nicht dein Ernst.
Es ist so. Ich war noch nie in Cottbus.
Wolf, dann wird's mal wirklich allerhöchste Zeit. Wir sind zwar nicht mehr im Stadion der Freundschaft, sondern im LEAG Energiestadion, aber du bist trotzdem herzlich willkommen. Im DFB-Pokal gegen RB Leipzig an einem verregneten Oktobertag. Wir haben Flutlicht und hoffentlich ein volles Stadion, was mitfiebern wird. Die gesamte Lausitz fiebert auf das Spiel hin und freut sich auf dich. Eine Butterbreze gibt's für dich aufs Haus.
Butterbreze gibt's da. Butterbrezen esse ich gerne eigentlich.
Das hat man sich erkundigt.
Also ist Cottbus bekannt für
vielen Dank. Weiß ich nicht. Ich war noch nie da. Aber ey, vielen Dank für die Einladung. Wir werden dieser Einladung nachkommen. Wahrscheinlich hier mit vollem Ornat
sogar. Und das gefällt mir. Du wirst eingeladen, aber du nimmst die Kapelle mit.
Natürlich, ich nehme die Kapelle mit.
Ich muss sie erfahren, weil da sind ja sorbische Straßenschilder. Da muss man sich auskennen, wenn man da hinfährt.
Nein, wir machen das. Wir kommen. Wir werden das hinter den Kulissen planen und besprechen. Das wird jetzt nicht im Rahmen des Pokalspiels passieren, weil wir da anderweitig verhaftet sind. Werden aber aufmerksam verfolgen, was sich im Pokal so tut und werden dann unter Umständen uns ein Drittligaspiel aussuchen.
Wahrscheinlich steht dann Ede Geier da, wenn du kommst. Und da musst du
erst mal schauen. Also es werden wahrscheinlich alle da sein, bis auf Thomas Wagner, der kurzfristig noch einen anderen
Termin. Ich habe Buschi geschrieben, ob er schon da war. Der hat ja viel moderiert.
Ja, ja. Buschi war da.
Buschi war
da. Würde ich auch sagen.
Buschi war da.
Er kennt sich da bestens aus.
Nein, das heißt, wir besprechen das und es wird noch in dieser Saison passieren, dass wir in Cottbus aufschlagen.
In dieser Legislaturperiode.
Das war wirklich, es klackerte nur so. Ich weiß nicht, wie viele Leute in der Lausitz insgesamt wohnen. Ich würde sagen, die Hälfte hat uns bzw. mir geschrieben und eben diesen Ausschnitt zugeschickt und will uns empfangen mit Butterbrezen.
Ich würde sagen, Cottbus sicherlich 100.000. Deutsche Großstadt, ja,
100.000
oder?
100.000 ist jetzt übertrieben.
Kannst du mal gucken?
Also es waren einige hundert
drumherum, wenn du hier fährst. Du fährst ja von Berlin an den Spreethermen vorbei und dann fährst du am Autobahnkreuz, fährst du links.
Mittelstraße.
Richtung Pol.
Da links, genau.
Und ganz kurz davor kommt Cottbus.
Ja. 99.928
nicht dein Ernst.
Einwohner.
Ab 100.000
Stand hat man ja, 31.
Hat man ja
Dezember,
den Großstadt-Status.
23.
Wir kommen. Ähnliche Situation in Karlsruhe, wo ich gesagt habe, dass ich noch nicht im neuen KSC-Stadion war. Auch da hat sich der KSC offiziell gemeldet über die offizielle Seite. Auch da gab es ganz viele Zuschriften und ganz viele Einladungen. Auch dieser einen werden wir nachkommen im Verlaufe dieser Saison. Ich freue mich auf Karlsruhe und ich freue mich auf Cottbus.
Das wird viel.
Ja. Es gibt viel zu tun.
Vor allen Dingen weit auseinandergestreut in dieser Republik.
Ja.
Kleine Fachfrage, Pokal-Halbfinale, Cottbus gegen KSC, 97. Mhm. 2-0 für Cottbus auf Schneegeläuf, Wahnsinn. Wer hat's Tor geschossen?
Ja.
Und dann
Jule? Für Jule war es.
Für Jule.
Ja.
Willi Kronhardt. Nur ganz kurz für die Bücher.
Ich dachte, es wäre Ronny Nicol gewesen. Der hat aber, glaube ich, da gespielt.
Der war es nicht. Was ist denn der Schmidtchen der Woche?
Folgendes.
Schmidtchen der Woche.
Das größte Einlaufkind der Welt. Also das fand ich überragend. Beim Farnham Town Football Club, Non-League Club, ist Peter Crouch einfach als Einlaufkind mit auf den Rasen gekommen am vergangenen Wochenende. Und ich finde, das steht für diese neue Generation auch besonders englischer Fußballexperten, die sich auch mal nicht so ernst nehmen und ein bisschen Spaß haben. Und das finde ich ein großartiges Ding, dass man nicht immer denkt, hey, ich habe mal ein paar Spiele gemacht für Liverpool und bin ein geiler Fußballer gewesen, sondern dann noch den Schalk im Nacken zu haben. Und als ich das Bild gesehen habe, habe ich gesagt, ja, großartiger Typ.
Man muss sich zwischendurch auch mal zum Larry machen, finde ich.
Exakt, über sich selbst lachen und das
Peter
kann
Peter Crouch, überragender Typ.
Ja, finde ich auch. Ja. Robo Crouch.
Genau. Die können so gut über sich lachen selber, die Engländer. Das ist einfach eine ganz tolle Qualität.
Toll, die Engländer übrigens, weil wir über Nationalmannschaft gesprochen haben, haben sich auch sehr schwer getan.
Ja, 2-0 gegen Andorra.
So, ich dachte, die hätten sich jetzt auch bei dir gemeldet.
Nee, die haben sich nicht gemeldet. War noch nie im Villa Park. Vorher hat hier unser Maskenbildner gesagt, er sei noch nie auf Hawaii gewesen.
Oh, man weiß nicht, was da noch kommt, ne?
Man weiß es nicht. Nein, aber die Engländer tun sich auch schwer. Da gibt es auch Häme und Spott für Thomas Tuchel, der in Birmingham gespielt hat. Ne? Die haben, glaube ich, im Villa Park gespielt.
Ja.
Der da die Kirche leer gespielt hat. Also da waren dann so Abpfiff,
also
war das Stadion nur noch,
halb
voll. Am Ende, ne, in England wird abgerechnet über den Titel.
Ganz genau. Aber man muss sagen, das als Abschluss, weil wir auch damit angefangen haben, wenn du Spanien siehst, wenn du auch Frankreich siehst, wenn du Portugal siehst und wenn du Argentinien siehst, wie die durch die Südamerika-Quali durchschweben.
Eliminatoria Sudamericana.
Ganz genau. Venezuela, heute Nacht gegen Bolivien. Ja. Das Spiel um den siebten, den Playoff-Platz.
Es hat Zeit gegeben, da wäre das unser Spiel gewesen.
Ja, natürlich. Ja. Also Venezuela spielt gegen Kolumbien und Bolivien gegen Brasilien. Mhm. Aber das ist die letzte offene Frage noch. Diese vier Mannschaften haben im Moment eine andere Qualität als Italien, Deutschland und anscheinend im Moment auch England, so von der Atmosphäre her.
Der Wagner der Woche hat ja auch eine gewisse Qualität.
Boah. Da läuft es mir eiskalt.
Der Wagner der Woche.
Das sind Überleitungen aus Bullerbü. Mjällby heißt der Tabellenführer der Allsvenskan in Schweden.
Ja.
Das ist ein Ort, der hat 1500 Einwohner.
Ja.
Geht selbst in Schweden nicht als Stadt durch.
Ja.
Die spielen ja nach dem Jahreskalender und ich glaube, es sind noch sechs Runden zu gehen. Und die sind ganz überlegen vorne. Und ich finde es überragend, dass es solche Märchen immer noch gibt. Wir hatten ja letztes Jahr Bodo Glimt auf Kunstrasen. Stell dir das mal vor, ich komme aus einem Dorf, Bell in der Eifel, 1500 Einwohner und wir würden einfach Bundesligameister. Ich finde es granatenmäßig geil.
Sind die müssen dann Playoffs spielen, ne?
Die müssten Playoff spielen, ja. Aber Malmö zum Beispiel war ja der letzte Titelträger. Also ich glaube, wenn du schwedischer Meister bist, dann bist du
in der dritten Playoff-Runde.
Ganz genau. Also du bist ja, dann also auf jeden Fall für Europa qualifiziert. Ja, okay, ne? Okay, genau. Steigst dann vielleicht in die Europa League ab oder vielleicht sogar in die Conference League. Aber das ist schon mega. Werden wir verfolgen.
Ich war noch nie im Stadion da. Ich habe es mir heute mal angeguckt. Das sieht echt so ein bisschen wie so ein Campingplatz aus.
Ja, ja, klar. Das ist Wahnsinn. Ja.
Sag's noch mal
bitte. Ich mach das
jetzt häufiger. Sag's noch mal hier in die Kamera. Ja, also mal in die Kamera.
Ich war mal in, die in Kamera. Jelbi war ich natürlich noch nicht im Stadion. Das ist wirklich ein schönes Stadion. Ich hätte Zeit in der Länderspielpause im Oktober. Ich werde das Internet fragen, dass mir das dann mit KI übersetzt, dass das dann so schön ist.
Nee, das kommt automatisch.
In Schweden kann ich noch was Nettes erzählen. Ja. Wir waren mal mit den Kollegen von Sport 1 damals beim Europapokal. Halmstad gegen 60 München.
Ja.
Auch so ein geiles, kleines Stadion. Genau wie du sagst, hat ein bisschen was vom Campingplatz. Ortsbegehung am Tag vorm Spiel. Kommen wir da vorbei. Ein Studio aufgebaut. Du fällst vom Glauben ab. Ja. Boah, geil, hier sitzen wir. Super. Nee, nee, das ist für die Schweden. Rechts stand ein Campingtisch und ein Gartenzaun. Da haben wir aus dem Präsidiumszimmer haben wir mit 4 Mann einen 400 Kilogramm schweren Tisch über den Platz getragen, dass du fast in Halmstadt schon am Rasen abgesoffen bist da. Das war dann unser Studio.
Loch im Rasen.
Genau, Werner
war auch so ein Thema. Loch im Rasen. Genau. In Österreich war ja, Loch im Rasen.
Ja. Torwart geflickt gegen Zypern, ja. Linz.
Gott.
Da wurde noch ein bisschen günstiger produziert. Ah.
Ja.
Ja, Werner Lorand kam und Uli Walder war der Aufnahmeleiter, der hat ihn verkabelt, der hat ihn nochmal abgetupft, dann ist er selbst an die Kamera gegangen und Werner Lorand hat etwas irritiert, er wusste gar nicht, wem er abwinken sollte. Wahnsinn.
Oh, was haben wir denn für ein historisches Ereignis?
Da dürft ihr raten und bitteschön.
Oh. Oh.
Ach, weißt du noch damals?
Große Angst vor... Und Formnamen, neue Patente. Heute die Drehtür. Leibesertüchtigung aktuell.
Frank
Preston North End im Check. Borden, Derby County live.
Billy McGregor ist doch in der Nordire.
Billy McGregor im Interview.
Speicherstadt nimmt Formen an. Jetzt die Speicherstadt ist ja noch gar nicht so alt in Hamburg. Ne? Die ist ja völlig neu gemacht worden. Fontanes neuer Roman. Wobei, das ist ja alles... Boah.
Der hatte damals seine Prime.
Im Service. Schimmelreiter.
Also, ne, Van Gogh, Fontane... Boah.
Pomade, wenn richtig.
Aber Fußball wurde ja schon. Und Preston North End ist ja, Moment.
Erster englischer Meister.
Jetzt also müssen wir
1800,
mal gucken. Wollte ich gerade sagen.
Was ist das? 81?
88.
88.
Ja?
1888.
Okay. Das war wahrscheinlich 1800.
Dann 87.
Boah. Nee, es handelt sich um das Jahr 1888.
1888.
Um den 8. September, also heute vor.
Das Jahren. Ist ja Wahnsinn.
Da war der erste Spieltag der Football League, der ersten professionellen Fußballliga, die heute recht viel Geld für recht viele Spieler bezahlt.
Wow. Damals durftest du noch Bäume auf dem Platz haben.
Ja. Und der William McGregor hat die ins Leben gerufen. Und am ersten Spieltag war Bolton gegen Derby County. Das ging 3-6 aus.
Und dann gab es irgendwann eine Regel bei den Engländern, die haben dann gesagt,
keine Bäume mehr
auf den Plätzen.
Ja.
Wahnsinn. Ja, dann war die Speicherstadt, die alte Speicherstadt, die ist ja dann irgendwann nochmal restauriert worden.
Genau. Und Jack the Ripper hatte halt zu der Zeit auch seine Prime.
Große Angst vor Jack the Ripper.
Ja, da war einiges los.
Das ist einfach sensationell. Das ist meine Lieblingsrubrik.
Finde ich auch.
Aber es geht nicht jede Woche. So ehrlich müssen wir auch sein.
Wieso denn nicht?
Ja, weiß nicht.
Die Drehtür, ich dachte, die hätten gestern bei den Kollegen am Münchner Flughafen.
Aber die gehen alle nicht.
Ja, yeah. Wahnsinn.
Neue Patente heute.
Pomade, wenn richtig.
Es ist schön, dass man euch mit einfachen Sachen
Das ist so, weil es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut.
Und das macht der ja, das muss man ja wirklich sagen, ne?
Da sitzt der abends und zeichnet das und überlegt sich das und sagt sich, hey, komm.
Der plant Sendungen. Der ist ja einer der ganz wenigen in Deutschland, der alles kann.
Er ist
der
auch
kann
derjenige, der am Wochenende die meisten Sendungen moderiert. Er hat bei uns angefangen. Erste Sendung, da hat er gezittert wie Espenlaub.
Heute moderiert er alles am Fließband.
Also wirklich. Weg. Wie lange geht die Sendung? 4 Stunden, 5 Stunden, kein Problem. Genau. Wer ist an meiner Seite?
Wo ist meine Pomade?
Wo ist
meine
Drehtür?
Fontane?
Wann komme ich durch
Pinsel? Die
Drehtür? Wann bist du eigentlich im Doppelpass? Das kann nicht mehr lange dauern.
Ich tippe auf 60 Jahre Doppelpass. Also 30 habe ich noch.
Würdest du in den Doppelpass gehen?
Wenn ich dann noch gehen kann, schon.
Kannst du mal in die Kamera sagen, ich war noch nie im Doppelpass.
Ich war auch noch nie auf Hawaii.
Ich war noch niemals in New York.
Doch, da waren wir zusammen. Da Boxkampf.
Ja, da sind wir in der grünen Mamba mit Uli Wegner zusammen den Hudson River hochgeknallt.
Ganz genau. Und wir haben auf der Nicht-Siegesfeier von Marco Hook haben wir uns leicht einen gegeben und sind am nächsten Tag ist der Zug von New Jersey nach New York in den Sümpfen von New York stecken geblieben, ohne Klimaanlage.
Ohne Klimaanlage, es waren 800 Grad.
Da habe ich gedacht, wir fallen alle um, außer Uli Wegner.
Überlebt hat ein Mann, Uli Wegner.
Ganz genau.
Wer letzte Woche mit ihm telefoniert, großer Freund dieser Sendung, übrigens auch großer Fußballfreund.
Ja. Uli, schöne Grüße.
Ja,
obwohl, schimpft immer mit mir, wenn ich seine Bayern kritisiere.
So, dann kommen wir zum Ende der Sendung, sagen noch auf Wiedersehen.
Wie?
Ja, wir haben nicht mehr so viel
Zeit. Auch das ist ein Faszinosum dieser Sendung.
Ich kriege sonst Ärger. Ich habe nur noch 30 Sekunden.
Dass sie so schnell vorbei ist.
Genau, ich habe immer das Gefühl, wir haben eine Stunde.
Ja.
Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, boah, wir haben noch so viel.
Und es fliegt.
Auf die nächsten 1500.
Auf die nächsten 1500 Sendungen. Nächsten Montag sind wir wieder da in identischer Besetzung. Nee. Ach, der Büsch.
Der Büsch.
La Büsch.
Frank Buschmann gibt sein Debüt. Für, verrate ich noch nicht. Nächste Woche. Danke, Thomas. Danke, Timo. Sportlich bleiben. Tschüss.
Ciao. Bleibt uns treu.
Gewogen. Doch jeder weiß, wie Sehnsucht.